Wenn man da undercover unterwegs ist, ist man so ein bisschen ich-bezogen und denkt sich, man ist der Main Character, weil man ja hier gerade diese Doppelrolle erfüllt. Aber alle anderen Leute sind einfach mit ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Aufgaben beschäftigt und man ist sehr irrelevant in dem Moment. Und das spielt einem in die Karten. Was ich damals bei der identitären Bewegung, was für mich persönlich ein Schlüsselmoment war, war irgendwie zu erkennen, was das für Leute sind, die da mit dabei sind. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich da jeden Menschen komplett scheiße gefunden, sondern da waren ein paar Leute dabei, die fand ich eigentlich ganz nett. Und ich habe mich dauernd gefragt, vor allem bei einem, ich dachte mir immer, was machst du hier eigentlich? Das Wichtigste ist erstmal, sich für sich selbst, also wir nennen das Legende, sich zu überlegen. Also sich zu überlegen, was sage ich jetzt? Warum bin ich da, wo ich bin? Man ist keine Privatperson mehr in diesem Moment. Und das muss für einen okay sein, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Paul. Ich bin Journalist und Schüler an der Reportageschule in Reutlingen. Und mein heutiger Gast ist Lisa Plank. Lisa ist freie Investigativjournalistin und war genauso wie ich vorher auf der Reportageschule in Reutlingen. In den vergangenen 6 Monaten hat Lisa 2 extrem spannende Recherchen gemacht für das Investigativteam von Stern und RTL. Lisa war nämlich mehrere Monate undercover unterwegs, einmal in der Identitären Bewegung und in der Charité. Die Identitäre Bewegung, das ist eine rechtsextreme Bewegung, die auch vom Verfassungsschutz überwacht wird. Bei der Recherche ging es vor allem darum zu zeigen, welche Verbindung sie zur AfD hat. Und in der Charité, wo Lisa als Praktikantin eingeschleust wurde, da ging es darum zu zeigen, dass so ein prestigeträchtiges Krankenhaus wie die Charité auch große Missstände aufweist. Und weil das 2 super spannende Recherchen sind, haben wir uns gedacht, wir reden heute einfach wirklich mal darüber, wie es ist, undercover zu sein. Also was darf man überhaupt machen und muss man vielleicht auch eine gute Schauspielerin sein, um das zu tun? Also viel Spaß! Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hi Paul, ich freue mich auch.
Ja, vielleicht starten wir einfach direkt damit rein, dass du uns mal kurz skizzierst, was du im letzten halben Jahr gemacht hast, also vor allem die 2 großen Recherchen.
Gerne. Ich hatte im letzten Jahr 2 Undercover-Recherchen. Dafür war ich einmal in der Charité und habe dort 4 Wochen lang gearbeitet und währenddessen gedreht. Und die andere Recherche war bei der Identitären Bewegung. Dort habe ich mich auch eingeschleust. Das ging so über knapp 4 Monate und war da immer wieder mal dabei und habe dort eben dann verdeckt recherchiert und war aber eben auch Teil des Ganzen.
Cool. Jetzt mal so ganz naiv gefragt, wann darf man eigentlich undercover recherchieren?
Das ist eine sehr gute Frage, weil da muss man im Vorfeld einiges beachten. Bei uns, also ich arbeite für Stern und RTL, läuft das in ganz enger Absprache mit der Rechtsabteilung, weil eigentlich ist es ja grundsätzlich nicht erlaubt, Aufnahmen von Menschen zu machen, ohne dass sie das wissen. Es gibt aber eine Ausnahme, nämlich, also für Journalisten, nämlich wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass man bestimmte Informationen sammelt oder an die Öffentlichkeit bringt. Und das wiederum bedeutet aber auch, dass man im Vorfeld schon einen berechtigten Verdacht haben muss. Und bei uns war das damals bei der Charité so, dass wir zum einen schon Informationen von intern, also von Leuten, die dort früher gearbeitet haben oder Patienten waren, hatten. Zum anderen, und das war das Wichtigere, hatten wir so ein Forum im Internet, wo PJ-Studierende, also Studierende im praktischen Jahr, das ist das letzte Jahr des Medizinstudiums, über ihre Erfahrungen in der Charité gesprochen haben und über ganz, ganz viel Probleme berichtet haben. Und das haben wir dann zusammengesammelt und bei uns in die Rechtsabteilung geschickt. Und die haben dann gesagt, okay, das passt, das reicht uns, ihr dürft reingehen.
Und bei der Identitären Bewegung war es auch so, dass ihr schon, sage ich mal, eine Vorahnung hattet und wusstet, ihr kommt an die Informationen nicht anders ran, als sozusagen richtig reinzugehen.
Bei der Identitären Bewegung war es ein bisschen was anderes, oder da waren bei uns die Juristen entspannter, weil die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil die als rechtsextrem eingestuft werden. Deshalb war das in dem Feld klar, dass wir dort vermutlich was finden werden. Worum es uns damals aber auch ging, war, aber das hatte mit der Rechtsabteilung dann gar nicht so viel zu tun, war die Frage, wie nah die identitäre Bewegung eigentlich der AfD ist. Also das war unsere Recherchethese, dass wir dort reingehen, um rauszufinden, ob die sich näher stehen, als sie nach außen hin sagen, weil es eigentlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen AfD und identitärer Bewegung gibt.
Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt so generalisiert sagen kann, aber wie fängt man so eine Undercover-Recherche an? Also gibt es da vielleicht Dinge, die man immer macht, die du uns mitgeben kannst?
Ja, das gibt es. Das Wichtigste ist erstmal, sich für sich selbst so eine Art, also wir nennen das Legende, sich zu überlegen. Also sich zu überlegen, was sage ich jetzt? So, warum bin ich da, wo ich bin? Bei der Charité war es so, ich musste mich dort ja bewerben, ganz normal. Man darf einen Lebenslauf zum Beispiel, der ist ein offizielles Dokument, den darf man natürlich nicht fälschen. Ich habe nichts reingeschrieben, was nicht stimmt, aber ich konnte Sachen weglassen. Und in meinem Fall habe ich natürlich alles, was irgendwas mit Journalismus zu tun hatte, weggelassen. Und was blieb, war mein Politikwissenschaftsstudium und meine Nebenjobs in der Gastronomie. Das heißt, ich hatte dann eine Lücke von ein paar Jahren, die habe ich einfach stehen gelassen und dachte mir, wenn mich jemand drauf anspricht, dann sage ich auf Reisen oder arbeite schwarz gerade im Moment, irgend sowas. Aber was ich dann erzählt habe, war, dass ich Politikwissenschaften studiert habe, dass mir das Studium nicht gefallen hat, dass ich während des Studiums mega viel in der Gastro gearbeitet habe und dann irgendwann am Ende des Studiums dort so in Anführungsstrichen hängen geblieben bin und einfach dann weiter als Kellnerin gearbeitet habe, aber jetzt keinen Bock mehr auf Gastro habe und deshalb einen Job im Gesundheitssystem gerne hätte und deshalb aber erstmal ein Praktikum machen möchte. Das war so meine Legende, die war im Einklang mit meinem Lebenslauf, das konnte ich erzählen. Das war sehr nah an meiner echten Geschichte, weil ich habe mir das schon tatsächlich damals überlegt, als ich studiert habe, stand das im Raum, ob ich einfach in der Gastro bleiben soll, weil mir das wirklich gut gefallen hat. Das heißt, ich musste da gar nicht viel drumherum erfinden. Ich habe einfach nur ein paar Details von meinem Lebensweg weggelassen. Dann, als ich bei der identitären Bewegung war, musste ich mir nochmal was Neues überlegen, aber da bin ich dann auch recht nah dran geblieben. Da habe ich erzählt, dass ich Krankenschwester bin in der Charité.
Ah, witzig.
Ja, und dann konnte ich natürlich auch immer wieder die Geschichten erzählen, die ich da im Krankenhaus erlebt habe. Direkt nach dem Charité-Einsatz war ich bei der identitären Bewegung. Das heißt, die ganzen Erlebnisse waren noch total frisch und dann konnte ich das gut erzählen, wie das ist, wenn man zur Frühschicht aufsteht und wenn zu wenig Leute da sind. Das hat dann gut funktioniert.
Also würdest du sagen, das ist somit das Wichtigste, dass man das, was du Legende nennst, also sozusagen die Rolle, die man einnimmt, dass man die vorher gut drauf hat und dass die auch passt zu einem selbst?
Die Legende ist natürlich auch die Situation, wo du dich am einfachsten verquatschen kannst. Und am Anfang war es so, in der ersten Woche in der Charité, da war ich unsichtbar. Da bin ich einfach mitgelaufen. Niemand hat sich so wirklich groß für mich interessiert. Aber von Woche zu Woche war ich da präsenter. Und dann haben die sich auch mehr für mich interessiert, haben mir mehr Fragen gestellt. Das war dann zwischenzeitlich wirklich anstrengend, immer wieder in Gesprächen zu überlegen, was darf ich jetzt hier eigentlich sagen und was nicht. Und einmal hatte ich eine Situation mit einem Pfleger, der dort gearbeitet hat. Den fand ich total nett und cool. Der hat die Ausbildung in der Krankenpflege gemacht und hat danach, also nach dem Ende der Ausbildung, ein Politikwissenschaftsstudium begonnen und hat noch nebenbei jetzt im Krankenhaus gearbeitet, um Geld zu verdienen. Der hatte natürlich total viele Fragen an mich und an mein Politikwissenschaftsstudium und war dann so, also wirklich nett neugierig. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, der konnte das auch irgendwie nicht fassen, dass wir so den umgekehrten Weg machen. Ich mit meinem Politikwissenschaftsstudium und dann in die Krankenpflege und er von der Krankenpflege ins Politikwissenschaftsstudium. Und das fand ich wahnsinnig anstrengend, dieses Gespräch zu führen, weil ich mir immer überlegen musste, was kann ich jetzt sagen, weil natürlich mein Studium total verknüpft ja trotzdem auch ist mit meiner journalistischen Laufbahn.
Hattest du manchmal ein schlechtes Gewissen in solchen Momenten?
Ja, total. In beiden Recherchen hatte ich ein schlechtes Gewissen. Bei der Charité war es so, also ich habe mir auch im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht, ob ich das mit mir vereinbaren kann, da reinzugehen und die Leute zu filmen, nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die Patienten. Und habe aber für mich beschlossen, dass ich das in Ordnung finde, weil es so große Missstände im Gesundheitswesen gibt und die werden ignoriert. Und die Chance unserer Recherche war für mich, dass man das mal wirklich zeigen kann, dass man das wirklich erlebbar macht. Dass man eben nicht nur irgendjemanden hinsetzt und den erzählen lässt, wie kacke das ist, sondern die Zuschauer das wirklich durchleben lassen kann. Das habe ich mir so im Vorfeld überlegt. Während ich dann undercover war, hatte ich immer mal wieder die Situation, dass ich mir dachte, oh Gott, ich glaube, die mögen mich wirklich gerne. Ich mochte die auch alle sehr, sehr gerne. Ich bin hier gerade unter Vorspielung falscher Tatsachen. Aber jedes Mal, wenn ich den Gedanken hatte, habe ich mich immer wieder darauf zurückberufen, dass ich nicht gegen die bin, sondern dass ich auf deren Seite bin und dass ich möchte, dass deren Arbeitsbedingungen besser werden. Das habe ich mir dann immer wieder in so schwachen Momenten so vorgesagt und dann war es in Ordnung.
Hattest du denn Angst aufzufliegen? Also gab es mal so richtig kritische Situationen?
In der Charité hatte ich dreimal die Situation, dass ich aus Versehen meinen echten Namen gesagt habe. Das war blöd. Aber tatsächlich, das ist niemandem aufgefallen. Es war einmal am Telefon. Die Person am Telefon wusste natürlich nicht, wer da dran ist. Das heißt, das war egal. Aber es haben auch zwei Leute gehört. Aber die beiden, die das gehört haben, die konnten nicht so gut Deutsch. Und das ist so ein bisschen meine Erklärung, dass sie das vielleicht nicht gemerkt haben, weil das auch irgendein deutsches Wort hätte sein können, das sie nicht kennen. Also die haben zumindest nicht darauf reagiert, dass ich jetzt gerade ans Telefon gegangen bin und gesagt habe, hallo, hier ist Lisa, Station 115a. Deshalb, da war es in Ordnung. Und zweimal habe ich so Geschichten erzählt aus meinem Leben, also aus meinem echten Leben, und habe dann Freunde von mir irgendwie zitiert, was sie zu mir gesagt haben, und habe begonnen mit, ja, dann hat der und der gesagt, Lisa, bla bla bla. Und da hatte ich das Gefühl, die beiden Male, als es passiert ist, da wurde ich komisch angeguckt, einen Moment. Aber dann wurde es auch übergangen, was natürlich auch das Gute ist, weil die haben da alle viel zu tun. Man denkt in so einer Situation, wenn man da undercover unterwegs ist, ist man so ein bisschen ich-bezogen und denkt sich, man ist der Main Character, weil man ja hier gerade diese Doppelrolle erfüllt. Aber alle anderen Leute sind einfach mit ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Aufgaben beschäftigt und man ist sehr, sehr irrelevant in dem Moment. Und das spielt einem in die Karten.
Die Protagonisten, Protagonistinnen, die du kennengelernt hast, wann teilt man denen eigentlich mit, dass man Journalistin ist?
Also die Protagonisten, die ich kennengelernt habe in der verdeckten Recherche, denen teilt man nicht mit. Oder wir haben denen nicht mitgeteilt, dass ich Journalistin bin. Die haben das erfahren spätestens, als es im Fernsehen lief. Frühestens, als die Charité oder im Fall der Identitären Bewegung Martin Sellner gemerkt hat, wer wir sind. Weil das kann man in dem Moment nicht sagen, weil wenn man es tun würde, wäre halt das Risiko, dass, also je nachdem, auch wenn man Vertrauen zu jemandem aufgebaut hat, aber es könnte die ganze Recherche gefährden. Aber nicht nur in dem Sinne, dass dann die Recherche vorbei ist und man dann das, was man bisher hat, halt nur veröffentlichen kann, sondern auch, dass man eine Unterlassungsklage bekommt und man das wirklich dann nicht veröffentlichen kann.
Wir haben gelernt, dass man so bei Investigativrecherchen, und wahrscheinlich gilt das auch für Undercover, immer von außen nach innen recherchiert quasi. Und da habe ich mich gefragt, wie macht man das jetzt oder wie hast du das bei den Recherchen gemacht? Gab es jemanden, den du da schon kanntest, also sowohl bei der Charité als auch beim IB?
Genau, das war für uns auch ein wichtiger Punkt. Also ich habe ganz zu Beginn der Recherche habe ich mit Mitarbeitenden oder besser gesagt ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen, aber das waren tatsächlich unter anderem auch Leute aus meinem persönlichen Umfeld. Das war wirklich so ganz früh vor Recherche. Den Rest haben dann tatsächlich unter anderem auch meine Kollegen übernommen, also Christian Esser und Manke Heise, also meine Chefs, um genau zu sein. Genau aus diesem Grund, weil mein Name nicht so oft aufploppen sollte, bevor ich dort undercover war. Und auch im Nachgang waren wir vorsichtig. Das heißt, also viele Gespräche mit Mitarbeitenden dann der Charité, die offen gedreht wurden, da war ich einfach raus, damit mein Name da nicht auffällt. Und genau, ich war wirklich dann die Undercover-Reporterin in erster Linie. Und bei der Identitären Bewegung war es ein bisschen anders. Also ich habe im Vorfeld schon zur Identitären Bewegung auch recherchiert, auch im Jahr davor. Und das heißt, ich kannte mich mit dem Thema schon aus. Ich habe auch schon mal jemanden aus diesem Umfeld zu einem Interview getroffen und ich war da irgendwie drin, thematisch. Aber es war dann natürlich in der verdeckten Recherche nochmal was ganz anderes, da auch so einzutauchen. Und vor allem, man muss ja erstmal so seine ganze kritische Distanz, die man normalerweise als Journalist oder Journalistin hat, so weglassen und sich auf die Leute wirklich einlassen. Das war dann eine total absurde Erfahrung für mich damals, da so mitzulaufen, vor allem bei den Leuten, zu denen ich im Jahr zuvor noch ganz viel recherchiert habe, aber auf diese eher intellektualisierte Art und Weise. Und dann ist man plötzlich da dabei. Das war seltsam.
Das habe ich mich auch tatsächlich jetzt bei der Charité gefragt, weil da geht's ja, also klar, bei einer Demo mitzulaufen, jetzt bei der Identitären Bewegung, stelle ich mir auch super krass vor. Aber gerade bei der Charité, wo es irgendwie um Menschenleben geht, wie war das da, so Teil von einem System zu sein, was offensichtlich mangelhaft ist, wo auch was auf dem Spiel steht?
Also in erster Linie war es so, dass ich schon gemerkt habe, dass ich in dieser Praktikumssituation, in der ich war, schnell als feste Arbeitskraft eingeplant wurde. Oder zumindest war das mein Gefühl, dass ich da wirklich viel zu tun hatte. Das hat auch diese Doppelrolle sehr anstrengend gemacht, weil ich da nicht rumhing und irgendwie nur zugeguckt habe, sondern ich hatte da echt was zu tun. Also sei es mit Vitalwerte messen, die Patienten waschen, die Patienten wickeln, auf Toilette gehen, so all diese Sachen, die ja teilweise dann auch körperlich anstrengend sind. Aber für mich war das damals so, dass mein Gehirn in so einen Funktionsmodus übergeschaltet hat, weil einfach so viele Aufgaben parallel gerade liefen. Also zum einen halt die ganzen Aufgaben im Krankenhaus, da irgendwie mitzuhelfen und die Sachen zu machen. zum anderen aber auch die journalistischen Sachen, also immer Fragen zu stellen, aber auch nicht zu viele Fragen zu stellen, damit man nicht auffällt. Immer merken, wenn gerade irgendwo was vielleicht schieflaufen könnte, um sich dann an die Leute ranzuhängen, um das alles mitzukriegen. Auch so kleine Sachen wie auf meine Haltung achten, gerade stehen, damit mein Bild nicht verwackelt und auch immer schön in 2 Meter Abstand von den Leuten zu stehen, damit ich alles im Bild habe. Also da sind so viele Sachen, die man bedenken muss und die man irgendwie parallel im Kopf hat, dass ich mir diese Absurdität des Ganzen, dass ich das gar nicht so im Kopf hatte, dass ich jetzt hier gerade wirklich ein Verantwortungsgefühl auch für die Patienten entwickle, weil das war so. Also es war für mich dann eine ganz absurde Situation, weil es war mir wichtig, wie es den Patienten geht. Und vor allem, wenn es Leuten dann schlechter ging. Und dann war ich in diesem Zwiespalt, weil zum einen wollte ich mich wirklich auch drum kümmern, dass sich da jetzt jemand von den Ärzten oder von den Schwestern drum kümmert, dass es den Patienten einfach besser geht oder dass sie die medizinische Versorgung bekommen, die sie verdient haben. Zum anderen durfte ich ja nicht vergessen, ich bin hier halt Journalistin und ich sollte hier nicht eingreifen, sondern ich soll hier die Kamera draufhalten. Zum anderen bin ich ja auch in deren Perspektive nur eine Praktikantin. Also ich habe da ja null Qualifikation, null Verantwortung eigentlich. Vor allem aber im Nachhinein habe ich das realisiert, wie krass das dann eigentlich auch für mich war. Und vor allem, wenn wir uns dann im Nachgang das Bildmaterial angesehen haben, also im Schnitt der Cutter und meine beiden Chefs und ich, die dann völlig schockiert darüber waren, wie viel Verantwortung ich da eigentlich übernommen habe, dafür, dass ich nur eine Praktikantin bin. Das habe ich mir währenddessen nicht gedacht, weil ich währenddessen einfach immer dachte, ich muss das, das, das und das erledigen und das im Kopf behalten dabei. Da bleibt keine Zeit für moralische Überlegungen in dem Moment selbst, davor und danach schon. Und auch keine Zeit für, ja, die Frage, wie man sich selbst da jetzt gerade bei fühlt. Das ist dann egal für eine Zeit lang.
Muss man eine gute Schauspielerin sein, würdest du sagen? Oder ist es eher so, dass man von diesem Stress und dieser Multitasking so überrollt wird, dass es eigentlich egal ist?
Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich egal. Man muss sich selbst seine Geschichte ein bisschen glauben, die man da erzählt. Und das hat bei mir gut funktioniert. Wenn ich irgendwie über mein Studium da abgekotzt habe, da muss ich ja nicht schauspielern. Das habe ich ja völlig ernst gemeint. Da war vergleichsweise wenig geschauspielert. Das war vielleicht bei der Identitären Bewegung anders. Wobei nicht mal da war es anders, weil ich mich da zurückgehalten habe. Wenn es jetzt irgendwie um rassistische Aussagen oder so ging. Ich habe mich da jetzt nicht hingestellt und so getan, als wäre ich die größte Nazi-Braut, die irgendwie durch Berlin rennt. Sondern was ich damals gesagt habe, war, naja, ich fühle mich halt in der Stadt unwohl und wenn ich nachts mit der U-Bahn nach Hause fahre, so, das ist nicht mehr sicher. Das ist jetzt nicht komplett meine Meinung, aber das ist jetzt ja nichts, was so von der Hand zu weisen ist.
Du bist dir schon treu geblieben, kann man sagen.
Ja, genau. Und deshalb muss man auch keine so sehr gute Schauspielerin sein.
Und gab es in den 2 Recherchen, die du gemacht hast, so einen krassen Schlüsselmoment jeweils, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich hier gerade was extrem Krasses beobachtet?
Ja, das gab es. Also bei der Identitären Bewegung würde ich sagen, da kann man es 2 teilen. Also die wirklich krassen Sachen, die wir beobachtet haben, das war natürlich auch die Art und Weise, wie die Leute sprechen. Also da wurde dann auf einer Party ganz entspannt der Holocaust geleugnet, ein Genozid an Muslimen gefordert. Das hat mich sehr schockiert, aber es hat mich jetzt auch nicht total überrascht, weil ich wusste ja, wo ich bin. Und was ich damals bei der Identitären Bewegung, was für mich persönlich ein Schlüsselmoment war, war irgendwie zu erkennen, was das für Leute sind, die da mit dabei sind. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich da jeden Menschen komplett scheiße gefunden, sondern da waren ein paar Leute dabei, die fand ich eigentlich ganz nett. Und ich habe mich dauernd gefragt, vor allem bei einem, ich dachte mir immer, was machst du hier eigentlich? Der war irgendwie freundlich, der hat nie irgendwas Rechtes gesagt, nichts Rassistisches gesagt, sondern der war da einfach. Und dann habe ich ihn besser kennengelernt und dann hat sich rausgestellt, der ist in so einem Dorf in der Nähe von Bautzen groß geworden. Alle seine Freunde vom Kindergarten, alle sind Neonazis oder Identitäre. Und in seiner Welt gibt es gar niemand anderen außer Rechtsextreme. Und für den ist das völlig normal. Für den sind Linke so ein totales Feindbild. Linke noch mehr als Ausländer, deutlich mehr als Ausländer. Und das war für mich so absurd, das nochmal wirklich zu sehen. Der war nur ein bisschen älter als ich. Und ich bin auch in einem Dorf groß geworden. Aber wie so 2 Leute mit vergleichsweise ähnlichen Biografien und im gleichen Land in so völlig unterschiedlichen Lebensrealitäten leben können, das fand ich völlig absurd. Und da muss ich auch im Nachhinein noch ganz viel drüber nachdenken. Und bei der Charité war für mich der krasseste Moment, als ich mit einem Patienten, dem es schon 2 Tage lang wirklich gar nicht gut ging und um den ich mir wirklich, wirklich Sorgen gemacht habe, als ich den dann gemeinsam mit dem PJ-Studenten in die Intensivstation gebracht habe. Und der PJ-Student war halt überhaupt nicht im Thema drin, weil der hatte den Tag zuvor, glaube ich, auch frei und kannte den Patienten nicht wirklich und ich habe den die ganze Zeit betreut. dann musste ich den PJ-Studenten quasi so briefen und ihm alle medizinischen Daten sagen, alles sagen, was passiert ist die letzten 48 Stunden, damit er das dann auf der Intensivstation sagen kann. Da dachte ich mir schon so, also wenn ich jetzt hier was falsch sage, dann hat der Patient, der da potenziell im Sterben liegt, gerade wirklich ein Problem. Dann sind wir runtergefahren auf die Intensivstation und dann hat er das so den Ärzten dort gesagt, alles, was ich ihm zuvor gesagt hat, und dann hat die Ärztin dort noch eine Frage gestellt und er konnte sie nicht beantworten. Und dann bin ich so reingegrätscht und war so, ja, Moment, so und so sieht's aus, und habe dann allen das gesagt. Und das fand ich absurd, weil ich das Gefühl hatte, ich bin in so einer Art Machtposition, ist das falsche Wort, aber ich bin hier gerade wichtig für diesen Patienten. Gar nicht für meine Recherche, die ist in dem Moment völlig egal, sondern dieser Patient, der hier gerade bewusstlos im Bett liegt, der ist davon abhängig, dass ich jetzt keinen Scheiß mache und dass ich jetzt alle Infos richtig weitergebe. Und das war eine Situation, in der war ich in meiner gesamten journalistischen Laufbahn noch nie. Und daran hatte ich auch irgendwie lange zu knabbern im Nachhinein noch.
Dass du so starke Gefühle hast, zeigt ja auch, wie wichtig die Recherche war. Was ich mich noch gefragt habe, hattest du viel Kontakt mit der Redaktion? Also hat man dann jeden Tag, steht man im Austausch?
Ja, ich hatte sehr viel Kontakt zur Redaktion. Die sind zu mir gekommen und dann habe ich ihnen alles erzählt und habe die Highlights quasi aus meinem Material gezeigt, sodass die wirklich immer im Loop sind, wissen, was ich mache, wissen, wie es mir geht, weil es ja auch jederzeit im Raum stand, wenn ich nicht mehr kann, dass sie mich da rausholen und dass ich quasi verfrüht kündige. Weil das natürlich schon auch eine, also emotional belastende Situation ist wegen dieser Doppelrolle, aber schon auch die Arbeitsbelastung sehr groß ist, weil man macht ja da so jeden Tag seine Schicht im Krankenhaus, 8-9 Stunden, und dann muss ich immer noch das Material sichten und alles transkribieren und notieren, was wichtig war und was nicht, damit man danach damit arbeiten kann.
Wie viele Stunden Arbeit waren das dann so?
Also es sind irgendwie Doppelschichten, die man macht. Und da haben sie immer auch drauf geguckt, dass es mir nicht zu viel wird. Und dass sie es auch merken, wenn es mir zu viel werden würde. Ich glaube insgesamt, also an einem Undercover-Tag in der Charité, bin ich schon wahrscheinlich immer auf 14 Stunden am Tag gekommen. Ja, in der Zeit habe ich nichts anderes gemacht. Also ich bin da nach Hause, habe das Material gesichert, habe mir währenddessen was zu essen gekocht, kurz entspannt und dann das Material gesichtet und meinen Chefs mal alles erzählt, was passiert ist. Und dann bin ich schlafen gegangen.
Das ist ein heftiger Arbeitstag, ja.
Ja, das stimmt. Und bei der Identitären Bewegung war es ein bisschen anders. Da waren wir auch zu zweit drin, auch aus Sicherheitsgedanken, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und einmal war ich alleine bei einem Treffen und da hatte ich einen Kollegen draußen vor der Tür. Genau, und da waren wir aber auch immer in Absprache. Das Intensivste war, als wir das Wochenende in Wien waren. Da war die Remigrationsdemo und so eine Kampfnacht, noch eine Party gemeinsam mit denen. Da waren aber auch alle Kollegen sehr on alert und waren sehr besorgt, dass da irgendwie alles gut geht. Und da haben wir aber auch jede Stunde oder so denen auch eine Nachricht geschrieben und haben gesagt, bei uns ist alles in Ordnung. Die hatten einen Live-Standort von uns.
Genau, also wer sich fragt, was die Kampfnacht war, es war, also korrigier mich, wie eine Art, ja, so Underground-Fight, oder ihr seid da in so einen Keller gegangen und da haben sich einfach Männer geschlagen.
Genau, ja.
Insofern kann man verstehen, dass du da dich nochmal extra abgesichert hast.
Die Hürde.
Lisa, was war denn die größte Herausforderung bei den beiden Recherchen und wie hast du die gemeistert?
Die größte Herausforderung, glaube ich, ist bei so einer langen Undercover-Recherche tatsächlich, dass man dranbleibt. Und zum Beispiel bei der Charité war ich ja 4 Wochen undercover und es waren wirklich 4 sehr anstrengende Wochen. Ich glaube, das musste man in dem Fall einfach durchziehen. Also man ist keine Privatperson mehr in diesem Moment und das muss für einen okay sein, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Genau das Gleiche bei der Identitären Bewegung. Da war die Zeit nicht so intensiv, aber trotzdem ging es über so einen langen Zeitraum, dass ich diese zweite Identität aufrechterhalten musste. Und ich hatte auch ein zweites Handy und musste mal gucken, dass das an ist, dass es geladen ist, damit die Nachrichten von denen ankommen. Ich musste jeden Tag drauf gucken, damit ich ihnen antworte, wenn sie mir schreiben. Das hat mein ganzes Leben mit beeinflusst, dass ich jetzt gerade, also für diese 4 Monate, eben auch Teil der Identitären Bewegung bin. Ich konnte nicht einfach den Laptop zuklappen und sagen, so, jetzt ist Feierabend. Ich glaube, dem muss man sich im Vorfeld im Klaren sein, dass das so ist. Das muss man dann während der Recherche auch aushalten.
Der Rausschmeißer.
Hättest du denn noch eine goldene Regel, die du allen Leuten mitgeben kannst, die vielleicht auch mal undercover recherchieren wollen?
Ich glaube, meine goldene Regel ist, dass man sich im Vorfeld bewusst machen muss, warum man das macht. Und man braucht wirklich, glaube ich, einen guten Grund und man muss überzeugt davon sein, weil wenn man nicht überzeugt davon ist, dann gerät man in Schwierigkeiten währenddessen. Weil dafür ist es zu anstrengend und dafür ist es auch moralisch zu fragwürdig, ob man das mit sich vereinbaren kann und ob man es wirklich für notwendig hält, diese verdeckte Recherche zu machen. Weil man natürlich ja eben Leute filmt, die das nicht wissen, dass sie gerade gefilmt werden. Ja, ich glaube, man muss sich sicher sein, dass das gerechtfertigt ist, dass es genügend gute Gründe gibt, um das zu machen.
Das ist ein guter Tipp. Lisa, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke dir, Paul. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Lisa Planck. Die beiden Recherchen findet ihr bei RTL bzw. dem Stern. Besonders spannend fand ich, wie Lisa ihre Doppelrolle beschrieben hat. Also, dass man Menschen kennenlernt, gegen die man recherchiert, die man aber vielleicht sogar sympathisch findet. Und wie man es schafft, trotzdem nicht aufzufliegen. Damit sind wir am Ende der 17. Folge von Reporter Insights angelangt. Nächste Woche geht's dann weiter. Also hört gern wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere packende Geschichten und ihre Hintergründe. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis bald. Feedback schreibt ihr uns über Instagram oder X. Wir freuen uns.